Halleluja. Bitte nimmt Platz. Ich fand das mega interessant, was Ruth hier vorne gesprochen hat. Über das größte Gebot, du sollst deinen Herrn von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist. Und du sollst deinen Nächsten lieben. Denn das ist heute mein Thema. Danke für die Ansage. Halleluja. Die Bibel ist die größte Liebesgeschichte, die wir je erfahren haben, oder? Amen. Das ist unglaublich. Und eben, heute möchte ich über diese Liebesgeschichte, beziehungsweise ich habe das Thema gemacht, die größte Liebe. Und der Herr hat mir dieses Thema auf den Herzen gegeben und ich möchte es einfach mit euch teilen, was der Herr mit mir geteilt hat. Wir geben Gas. Okay, und deswegen schlagt mal bitte eure Bibel mit mir auf. Fangen wir am besten direkt in Matthäus an. Da ist der Herr Jesus mit den Pharisäern gerade, beziehungsweise die Pharisäer wollen gerade Jesus eine Falle stellen und wollen ihn fragen, weil die hatten damals viele Gebote, die hatten damals viele Satzungen. Und dann kommen die Pharisäer und einer von den Schriftgelehrten von denen sagt zu Jesus, welches ist denn das größte Gebot? Um ihm natürlich eine Falle zu stellen. Sie wollen wissen, da kann er ja nur verlieren, wenn er sagt, das eine ist größer als das andere. Und lass uns mal lesen, was da genau passiert ist. Matthäus 22, Vers 37, da heißt es, und Jesus sprach, also er antwortete zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Vers 39, und das zweite ist ihm gleich, also vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ganze Gesetz und die Propheten. Hier ist es noch, bevor Jesus auferstanden ist, also bevor er gekreuzigt worden ist und auferstanden ist. Da waren sie ja noch an das Gesetz gebunden. Deswegen sagt er es auch so, an dem hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ganze Alte Testament wäre erfüllt worden durch die Liebe. Durch diese zwei Gebote. Das beinhaltet es. Wer das einhält, der sündigt nicht. Amen. Also sehr, sehr, sehr weise von ihm gesprochen. Wenn wir in der Liebe wandeln, erfüllen wir einfach das ganze Gesetz. Und in der Nacht vor seiner Kreuzigung, also in der Nacht, bevor er verraten wurde und verschleppt wurde, da lesen wir in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch. Also er spricht es schon, weil er weiß, was geschehen wird. Okay? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Und ein paar Verse weiter vorne in Johannes 15, Vers 12, da spricht Jesus wieder darüber und da sagt er, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Gleich wie ich euch geliebt habe, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wow. Größere Liebe gibt es nicht als das, was Jesus Christus für uns getan hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Eine Nacht, bevor er verraten wurde, erzählt er das, weil er ganz genau weiß, was er vorhat für uns. Er wird sich opfern für uns, damit wir leben können. Und er sagt, genau so, größere Liebe gibt es nicht. Und genau so sollt ihr einander lieben. Deine Frau lieben, das ist einfach. Deinen Nächsten lieben, manchmal einfach, manchmal nicht. Ja? Aber Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten genauso lieben, wie er uns liebt. Die größte Liebe ist, dass jemand sein Leben für den anderen lässt. Jesus spricht immer wieder über Liebe. Und für uns in der heutigen Zeit ist Liebe so ein allgemeines Wort geworden. Leider. In der deutschen Sprache kennen wir nur das Wort Liebe. Was bedeutet Liebe? Man sagt zu vielen Sachen Liebe. Liebe kann wollen, verlangen, begehren sein. Auf was passt das hin? Was tue ich wollen, begehren? Schokolade. Ihr auch? Komm schon, wir sind in der Schweiz. Wir haben gute Gründe dazu. Also hier kommt man schnell zur Liebe zur Schokolade. Ja? Das ist echt nicht schwer. Man sagt es oft, ich liebe Schokolade. Sie liebt nicht zurück, aber ich liebe sie, weil wir einfach dieses Verlangen danach haben, dieses Begehren. So, lecker. Und wenn wir sie sehen, ist doch so. Wir müssen nicht so tun, als ob es nicht so ist. Ja, ja. Sie ist lecker. Aber die griechische Sprache macht es viel einfacher und viel eindeutiger, Liebe zu verstehen. Was mit Liebe wirklich gemeint ist. Denn sie haben vier Begriffe für die Liebe. Sie haben einmal Eros. Das bedeutet Leidenschaft. Okay? Leidenschaft verstehen wir alle. Leidenschaft zur Schokolade. Dann haben sie Storge. Liebe in der Familie. Das heißt, wie eine Mutter ihren Sohn liebt. Okay? Also einfach diese Liebe. So. Ich liebe meine Kinder. Dann gibt es Filio. Echte Freundschaft. So richtig ein guter Kumpel. Okay, mit dem kannst du um die Häuser ziehen, kannst Quatsch machen. Der behält es für sich. Nein. Und dann gibt es die Agape-Liebe. Aufopfernde Liebe. Eine selbstlose Liebe. Und jedes Mal in diesen Versen, in denen wir es gelesen haben, wie Jesus sprach über die Liebe, ist immer von der Agape-Liebe zu lesen. Immer die Agape-Liebe. Wenn er sagt, ihr sollt lieben, wie ich geliebt habe, dann meint er eine selbstlose, opfernde Liebe. Eine nicht auf sich selbst bezogene Liebe, sondern eine gebende Liebe. Amen. Und im 1. Korinther 13 wird diese Liebe, diese Agape-Liebe sogar beschrieben. Da heißt es nämlich ab Vers 4, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, also sie schaut nicht auf sich selbst. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles und sie glaubt alles. Amen. Das ist die beste Beschreibung von Liebe. Denn hier lesen wir von einer gebenden Liebe. Eine Liebe, die nur auf andere Menschen bedacht ist. Und wenn ich mir Jesus anschaue, war das doch genau diese Liebe. Er hat nie auf sich selbst geguckt. Er hat nie geguckt, wie wird er reich? Wie kriegt er bessere Klamotten? Wie kriegt er ein größeres Haus? Wie kriegt er sonst irgendwas? So, wer kann sich denn opfern für mich? Hat er nicht geguckt. Er hat geguckt, was kann ich für dich tun? Wie weit kann ich noch gehen? Amen. Er ist rumgereist in den letzten Jahren seines Dienstes oder wo er gedient hat, die letzten 3 Jahre. Und er hat nur gedient. Er ist die ganze Zeit rumgegangen, um Menschen zu dienen. Er ist nicht rumgegangen, weil der Fisch irgendwo besser war. Und er gesagt hat, oh, ich will das noch erleben, bevor ich gekreuzigt werde. Hat er nicht gemacht. Sondern er ist hingegangen, wo die Leute Not hatten. Wo er dem was geben konnte. Amen. Und das ist die Liebe, die Jesus uns vorgibt. In einer Partnerschaft zum Beispiel. Zu viele Ehen gehen kaputt. Und man hört immer wieder, diese Ehe bringt mir nichts. Ich habe nichts mehr davon. Ja, was für ein Grundgedanke. Du gehst in eine Ehe, um was zu bekommen. Ja, dann bist du falsch in der Ehe. Du sollst in eine Ehe gehen, um etwas zu geben, um deinem Partner etwas zu geben. Amen. Da fängt dieser Gedanke schon an. Schokolade gibt mir was. Lecker. Und ich muss ihr nichts zurückgeben. Das ist nicht Liebe. Das ist nicht die Liebe, die wir hier meinen. Eine wahre Liebe ist eine gebende Liebe. Amen. Er möchte, dass wir ein Leben führen, in denen wir nicht an uns selbst denken, Hauptsache unsere Speicher sind voll, sondern dass wir an die anderen denken. So soll unser ganzes Leben bestimmt sein. Ähnlich eben wie der Fashion Corner das macht. Dieses Geben und zu sagen, kommt hierher, wir wollen euch geben. Wir wollen euch Liebe geben, indem wir Geber sind, von Herzen. Und das ist genau der richtige Grundgedanke. Und ich habe eine Geschichte aus dem Alten Testament rausgesucht, die das so ein bisschen beschreibt, was der Herr von uns erwartet, wo unser Herz sein soll, was ihm wohlgefällig ist. Und das ist in 2. Chronik 1, Vers 7. Ist eine sehr, sehr bekannte Stelle. Da spricht Salomo. Da geht es darum, als Salomo seine Weisheit bekommen hat. Okay? Und wir kennen alle diese Geschichte. Das ist eine sehr, sehr bekannte Geschichte oder Story. Und wir nehmen immer nur einen Bruchteil daraus. Wir sagen immer, guck mal, der Salomo, der hat den Herrn um Weisheit gebeten. Und der Herr fand es so toll, dass er ihm das gegeben hat und hat ihm noch die Reichtümer gegeben, hat ihm noch langes Leben gegeben, alles Mögliche. Aber wir müssen genauer lesen. Und deswegen dachte ich, lesen wir uns das zusammen durch. Ab Vers 7, da heißt es nämlich, in jener Nacht erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach zu Gott, du hast an meinen Vater David große Gnade erwiesen und du hast mich an seine Stelle zum König gemacht. So lass nun, Herr, oh Gott, dein Wort an meinen Vater wahr werden. Also bis dahin, erstmal, er redet nur über David, er redet über seinen Vater. Wie dankbar er darüber ist. Er redet nicht über sich, oh, ich habe einen Wunsch frei, na, lass mal schauen. Sondern er redet erstmal, du hast ihm schon große Gnade erwiesen. Aber lesen wir mal weiter, wo waren wir? Vers 9. So lass nun, o Herr, o Gott, dein Wort, da waren wir schon, denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so zahlreich ist wie der Staub auf Erden. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und einzuziehen weiß. Denn wer kann diesen dein Volk richten? Wow, habt ihr es rausgehört? Warum hat er überhaupt um Weisheit gebeten? Um seinem Volk zu dienen. Wow. Er hat nicht gebeten, oh, ich will ein ganz Schlauer sein. Einfach so, damit ich mehr Profit irgendwie reinholen kann. Er hat gesagt, Herr, du hast mir schon so viel geschenkt. Du hast mich über dein Volk gesetzt als König. Ich bitte dich einfach nur um Weisheit, damit ich dein Volk besser dienen kann. Damit ich ein besseres Vorbild bin, damit ich bessere Entscheidungen treffen kann, damit ich ein besserer Richter sein kann. Wow! So möchte Gott unser Herz sehen. Er hat nicht für sich gebeten. Du hast einen Wunsch frei und du sagst, weißt du was, ich werde das bitten, was mein Nachbar braucht. Wow! Er sagt, ich möchte Weisheit haben, damit ich dein Volk besser dienen kann. So sollte unser Herz sein. Wenn wir weiterlesen, da sprach Gott zu Salomo, weil dir am Herzen liegt und du nicht nach um Reichtum, Güter und Ehre, noch um den Tod deiner Feinde, noch um langes Leben gebeten hast, sondern um Weisheit und Erkenntnis. Und jetzt kommt's. Damit du mein Volk richten kannst, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir nun Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Güter und Ehre geben, weil sie kein König vor dir gehabt hat, noch nach dir haben soll. Amen. Der Herr hat es so gut gefunden, so wunderbar, so, ich weiß nicht, wie es dem Herrn ging, aber ich glaube, der war in dem Moment bestimmt stolz auf ihn, zu sagen, wow, guck mal, was ich für einen Mensch dahingesetzt habe zum König. Er sagt, ich will dein Volk dienen. Ich bin schon eh dankbar für alles, was du für mich getan hast. Gott gab ihm alles, alles. Er sagt, du hast das richtige Herz. Dir will ich alles geben. Noch viel mehr, als du dir erträumen kannst. Und wir wissen, dass es danach so war. Amen. Es gab keinen Reicheren als ihn. Die Leute kamen überall aus der Welt, um ihn zu sehen, wie weise er ist, was er für Schätze und wie sein Palast aussah. Die wollten das alle erleben. So groß, so viel Ehre hat Gott ihnen gegeben. Einfach nur, weil er nicht auf sich selbst schaut, sondern auf die anderen. Amen. Und das ist diese gebende, sich selbst aufopfernde Liebe. Zu sagen, ich bete nicht nur für mich. Ich bete nicht nur, dass ich gesund bin. Ich bete auch, dass meine Gemeinde, meine Familie, meine Freunde, meine Nachbarn gesund sind. Ich bete nicht nur für mich, dass ich versorgt bin und nicht Hunger leiden muss. Ich bete auch für die Leute, die nichts haben. Amen. Ich denke nicht nur an mich. Und der Herr, der mein Herz kennt und mich sieht, er denkt doch an mich. Er weiß doch, was ich brauche. Und er gibt mir das. Und noch viel mehr. Amen. Die Bibel sagt, liebe deinen Gott. Ich sage jetzt mal, das ist einfach. Denn Gott ist wunderbar. Den kann man so einfach lieben. Amen. Die Bibel sagt, liebe deine Nächsten. Da kommen ein paar Zweifel durch. Und die Liebe sagt, oder die Bibel sagt, liebe deinen Feind. Jetzt tut es ein bisschen weh. Hä? Liebe deine Feinde. Manchmal ist es schon schwer, die eigene Familie zu lieben. Nicht böse gemeint. Nicht böse gemeint. Es gibt manchmal Situationen, wo... Nein. Wir müssen lernen, einander zu lieben, zu vergeben und auch unsere Feinde. Und das ist echt, echt hart. Denn er sagt, liebe deine Feinde. Und unsere Feinde, die uns hassen, also wir reden hier wirklich von Feinde. Ich rede nicht von irgendjemand Arrogantes, wo ich nicht gerne sehe. Ich rede von Feinde, von Leuten, die euch das Böse und Schlechte wünschen, die wollen, dass ihr fallt und nie wieder aufsteht. Das ist ein Feind, der gegen euch angeht, gegen euch kämpft. Den müsst ihr lieben. Sollt. Und? Immer noch einfach? Ha. Ja. Die Bibel sagt das. Der Herr sagt das. Liebe deine Feinde. Was erwartest du für einen Lohn, wenn du deinen Bruder liebst, der sowieso nett und freundlich zu dir ist? Amen. Liebet eure Feinde. Aber es ist schwer zu lieben, denn sie wollen uns fertig machen. Aber die Bibel sagt, wir sollen die Person lieben. Wir sollen nicht ihr Verhalten lieben. Amen. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, die Person zu lieben, ist doch einfacher, denn wir wünschen, eigentlich hassen wir doch die Leute gar nicht, oder? Wir sind nur nicht mit ihrem Verhalten einverstanden. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen trennen. Denn wir wissen auch gar nicht, wie kam dieser Verhalten von der Person zustande. Weißt du, ich glaube, auch Gott macht das so. Gott ist verständnisvoll, Gott kennt unser Innerstes. Und oft wird im Christentum oder auch zu anderen Leuten gesagt, Gott liebt dich. Weißt du, es ist egal, was du gemacht hast. Er liebt dich einfach. Er liebt dich genau so, wie du bist. Und ich sage, ja, Gott liebt dich, egal, was du gemacht hast. Aber er liebt es ganz bestimmt nicht, dass du so bist, wie du bist. Denn er verändert dich, sobald du dich für ihn entscheidest. Und wenn du so perfekt wärst, würde er dich nicht verändern. Amen. Er ist froh darüber, dass du selbst erkannt hast, dass du seine Hilfe brauchst. Er ist froh darüber, dass du zu ihm kommst und sagst, Herr, hier bin ich. Ich nehme dich auf in mein Herz. Verändere mich. Und wir uns dahingeben, dass er uns verändert. Denn unser vorheriges Verhalten war ganz sicher nicht wohlgefällig. Und genauso müssen wir über unsere Feinde denken. Wir wissen auch nicht, warum sie denn so geworden sind. Weißt du, wir kennen ja nicht, viele Leute haben einfach in ihrer Kindheit auch keine Liebe empfangen. Viele Leute kennen aus ihrer Familie nur Misshandlung und Ausbeutung und sind dadurch erkaltet und verbittert geworden. Das kennen wir alles nicht, denn wir kennen die Hintergrundgeschichte nicht. Wir kennen das nicht, wie hart mussten sie kämpfen, um etwas zu haben, jemand zu sein. Wir kennen das alle nicht. Warum immer die Ellbogen draußen? Guck mal, die ist immer so patzig. Guck mal, die ist immer so und so. Wir sind schnell zu sehen, was die Leute tun, aber wir sind nicht schnell zu verstehen, warum sie was tun, wie sie es tun. Und da brauchen wir Verständnis. Wir brauchen diese Liebe, diese göttliche Liebe, die uns Jesus vorgezeigt hat, die wir empfangen haben bei der neuen Geburt. Und in dieser Liebe müssen wir leben. Wir müssen Verständnis haben für die Person und wirklich das Ausleben zu der Person. Wenn jemand gemein zu dir ist, sei trotzdem freundlich. Kümmere dich gerade besonders um diese Person. Und zeig ihr, dass es eine andere Welt gibt, dass es eine andere Liebe gibt, dass es Jesus gibt. Und dass er diese Person so sehr liebt, dass er trotzdem auch für diese unentschiedene Person sein Leben gegeben hat. Amen. Wir müssen wirklich versuchen, wie Jesus zu sein und in diesem Verständnis zu leben und wirklich um diese Person zu kümmern und zu sagen, hey, was brauchst du? Was kann ich dir Gutes tun? Obwohl die Person euch echt versucht hat, fertig zu machen, trotzdem zu sagen, weißt du was? Ich nehme es dir nicht böse, ich liebe dich trotzdem. Und wenn ich dir was Gutes tun kann, dann kannst du trotzdem immer auf mich zukommen. Wenn du was brauchst, komm auf mich zu. Warum tust du das? Weil es jemand für mich getan hat. Jesus hat es für mich getan. Und ich möchte das für dich tun. Denn ich bin seine Stellvertretung hier auf Erden. Amen. Und das möchte ich weitergeben. Jesus ist verständnisvoll. Er ist so verständnisvoll, so liebevoll. Ich meine, wenn ich an Petrus denke, Petrus kam zu ihm und sagt, ja Herr, wie oft soll man denn vergeben? 7-mal am Tag? Ist nicht schlecht, 7-mal. Manchmal bist du den ganzen Tag sauber, da ist schon schwer, einmal zu vergeben. Ist nicht so? Er sagt, nein, 7-mal, 70-mal am Tag. Wow. Und dieser Petrus, denken wir mal weiter, wo die Wärter kommen, um Jesus festzunehmen. Was macht dieser Petrus, der vergeben soll? Zieht sein Schwert. Was hat er vor mit dem Schwert? Wir kennen das, er hat den einen das Ohr abgehauen. Und in meiner Fantasie war das immer so. Aber das geht doch gar nicht, sonst hätte er das Ohr abgeschnitten und den Arm. Das heißt, eigentlich hat er vielleicht so gemacht und wollte den Kopf abschneiden. Und er hat sich gebückt und das Ohr war weg. Denk mal drüber nach, was hatte Petrus vor? Oder? Das ist ganz schön hart. Der gelernt hat, 7-mal, 70-mal zu vergeben, versucht da gerade jemand den Kopf abzuschneiden. Echt hart. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und er hat schon ein paar Jahre mit Jesus verbracht. Da hätte er echt Jesus auf den Tisch hauen können und sagen, sag mal. Aber nein, was macht er? Petrus, steck dein Schwert weg. Es ist nicht gut. Und was macht er? Er heilt den anderen, macht sein Ohr wieder dran. Es ist krass, oder? Jesus hätte es total vorwerfen können. Ha, wie oft muss ich es dir denn noch sagen? Wie oft denn noch? Aber nein, Jesus ist verständnisvoll. Und er weiß, wir brauchen manchmal Zeit. Wir sind manchmal emotional. Manchmal sind wir traurig, manchmal sind wir wütend, manchmal sind wir ängstlich. Wir reagieren emotional. Wenn uns jemand beleidigt oder die Vorfahrt klaut, dann kann man halt schon mal sauer werden. Kennen wir alle, oder? Aber wir müssen lernen, in der Liebe zu wandeln. Wir müssen lernen, verständnisvoll zu sein und wir müssen lernen, nicht im Zorn zu sündigen. Das sagt Jesus, oder das Wort Gottes sagt, sündigt nicht im Zorn. Was wäre Sünde? Emotional. Ja, er ist schon temperamentvoll, der Petrus, gell? Ja, wir lesen das immer wieder. Und wir müssen lernen, Emotionen sind okay, sündigen ist nicht okay. Und je mehr wir in dieser Liebe versuchen zu wandeln, ich sag's euch aus Erfahrung, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich darf nicht lügen. Ich denke, es wird einfacher, je mehr du das machst. Und ich habe aus Erfahrung, jetzt kann ich sagen, schon sehr, sehr positive Reaktionen gehabt, wenn ich Menschen, die mir Böses wollten, Liebe entgegengebracht habe. Wirklich. Leute, die einfach nur Schlechtes wollten. Die wollten mich einfach nur reizen. Die hatten keinen Vorteil davon. Die hatten sogar Aufwand davon, mich zu nerven. Aber wenn du denen mit Liebe entgegentriffst oder kommst, dann werden sie auf einmal freundlich und liebevoll, weil sie es einfach nicht kennen. Die kennen das nicht und sind total überfordert. Du kommst zu mir, obwohl du nichts falsch gemacht hast, und ich habe Quatsch gemacht und tust mir auch noch was Gutes? Die sind so überfordert mit dem, das kennen sie nicht. Und diese Liebe verändert sie. Das ist die Liebe von Gott. Und glaubt mir, Gott hat uns diese Liebe gegeben. Wir dürfen sie nur nicht irgendwo ganz unten verstecken und sagen, nee, erstmal kommt mein Stolz. Sondern die Liebe müssen wir wirklich aktiv nehmen und ausüben. Amen? Heißt es, jeder, der kommt und sagt, du, gibst mir jetzt mal bitte Geld, dann gibst du Geld. Und jemand kommt und sagt, lass mich bei dir wohnen, dann lässt du ihn bei dir wohnen. Heißt es, wir sollen jedem alles geben, was er will? Nein. Macht ja gar keinen Sinn. Denn das ist auch nicht lieben. Das wäre vielleicht verwöhnen, auf eine Art und Weise, aber nicht lieben. Das tut niemandem gut. Oder? Das tut ihm vielleicht sogar Schaden. Wir kennen alle den Spruch, wie geht der Spruch? Mit dem Fisch. Gib einem Hungernden einen Fisch und er wird an einem Tag satt. Lehre ihn fischen und er wird nie mehr hungern. Kennt ihr den Spruch? Manchmal ist es nicht das Beste, einfach das zu geben, was man will, sondern das Beste ist, sich genau mit der Person zu beschäftigen, zu schauen, was braucht sie wirklich, was braucht sie nicht, wie kann ich ihr helfen? Wie kann ich ihr helfen, dass diese Person wachsen kann, dass es ihr besser geht im Leben, dass sie weiser wird, dass sie liebevoller wird und. Und ja, das ist auch ein Opfer, zu sagen, ich nehme jetzt meine Zeit. Ich hätte ja jetzt eigentlich Termine oder ich hätte was Besseres zu tun, aber ich nehme jetzt diese Zeit für diese Person. Ich opfere meine Zeit, denn Liebe ist opferbereit. Und kümmere mich um diese Person, damit es ihr besser geht, nicht mir. Weil oft denkt man, ja, Liebe ist ja so, dass beide immer bekommen müssen, dies und das. Nein, aufopfernde Liebe ist so, dass du immer denken solltest, geben. Ich opfere meine Zeit für die andere Person. Egal, ob ich was davon habe oder nicht. Und nicht mehr denken, ja, irgendwann werde ich es zurückbekommen. Sondern einfach aus dem Grundgedanken geben, weil du schon empfangen hast. Amen. Liebe hat Jesus ans Kreuz gebracht, diese aufopfernde Liebe. Er kam und starb stellvertretend für uns am Kreuz, damit wir leben können. Das war die größte Liebe, der größte Liebesbeweis, das je ein Mensch getan hat, oder? Er kam, hat gelitten, wurde geschlagen, bespuckt, unrechtmäßig. Er hat nie was Falsches gemacht. Er hat anderen Menschen geheilt und Essen gegeben. Dafür wurde er geschlagen, verprügelt, misshandelt und gekreuzigt. Für uns. Bewusst entschieden dazu. Er hat sich entschieden. Wisst ihr, Jesus hatte auch ein eigenes, anderes Leben vorher. Klar, er war schon immer der Christus. Er war schon immer auserwählt. Aber er war Zimmermann. Er war Zimmermann und er hätte sagen können, weißt du was, mein Leben als Zimmermann gefällt mir und ich bleibe jetzt als Zimmermann. Da werde ich nicht gekreuzigt. Hätte er sagen können. Obwohl er auserwählt war. Ich meine, der Teufel kam und hat ihn versucht. Er hat gesagt, hey, wenn du das und das tust, dann kriegst du dies und das. Das wäre vielleicht bequemer für ihn. Aber das ist nicht die Liebe, wie Jesus liebt. Die Liebe, die er liebt, ist aufopfernd. Er hat gesagt, nein, ich gebe mein eigenes Leben auf und lebe mein Leben für euch, dass ihr leben könnt. Dafür ist er gestorben. In Galater 2, Vers 20, da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Das heißt, ich lebe immer noch, deswegen lebe ich selbst, aber Christus lebt in mir, nicht mehr mein eigenes Leben. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir uns eigentlich dafür entscheiden müssen oder wissen sollten, dass Jesus ja in uns ist und dass er einen Plan für unser Leben hat. Er hat einen Plan, was wir tun sollen und wie wir leben sollen. Jesus rief sogar in Markus 8, Vers 34, da rief er zur Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So krass sagt es Jesus aus. Der verleugne sich selbst, Er soll sagen, nicht mehr ich, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille, Herr. Dein Wille, so soll mein Leben bestimmt sein. Dein Wille, so will ich leben. Ich will nicht mehr gucken, was gut für mich ist, ich will gucken, was ist gut für dich, Herr. So soll ich leben. Ich entscheide mich bewusst zu sagen, nicht mehr ich. Nicht mehr ich, sondern du. Amen? Und das ist so genial. Bedeutet das, dass wir jetzt sterben müssen? Müssen wir jetzt auch gekreuzigt werden? Nein, Gott sei Dank nicht. Jesus hat es schon vollbracht. Müssen wir nicht. Was bedeutet es dann? Ich soll mein Leben verwerfen. Die größte Liebe ist es, füreinander zu sterben. Muss ich mich jetzt von der Kugel werfen? Was bedeutet das? Das erwartet hier niemand. Der Herr erwartet nur, dass du nicht dein eigenes Leben, dein eigenes Sein, deine eigene Erhebung, nee, das klingt komisch, dein eigenes Wohl, Dankeschön, in den Vordergrund stellst. Wenn du sagst, erstmal ich und dann die anderen. Sondern eigentlich erwartet der Herr, dass du erst sagst, oh, der hat kein Essen und ich habe kein Essen. Ich habe 10 Franken für einen Döner. Keine Ahnung, ist jetzt einfach so. Und dann statt, dass ich mir zuerst Essen kaufe und dann bin ich satt und dann kann ich besser nachdenken für eine Lösung für den anderen, dass ich sage, nein, hier hast du es. Erst an den anderen denken und dann an mich. Es bedeutet, wenn ich Pfannkuchen mache und der erste immer versaut ist, dass ich zuerst den selber esse und dann den anderen, der besser geworden ist, abgebe. Ihr versteht, was ich meine? Nicht ich bin der Erste. Okay? Jesus nachfolgen bedeutet einfach, sein eigenes Leben nicht mehr als erste Priorität im Leben zu haben. Ganz einfach. In Matthäus 4, Vers 18, da lesen wir auch über seine Jünger. Wie sind seine Jünger zu Jesus gekommen? Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Was machen seine Jünger? Die lassen alles fallen und sagen, okay, Herr, ich komme mit. In den nächsten Versen lesen wir genau wieder dasselbe, wo Jesus wieder sagt, komm und folge mir nach. Und was machen sie? Lassen alles fallen. Was lassen sie fallen? Ihr Leben. Sie lassen ihr Leben fallen. Das, was sie bis dahin waren, diese ganzen Ausbildungsjahre, diese ganzen Erfahrungsjahre, lassen sie einfach hinter sich und sagen, okay, Herr, jetzt lebe ich für dich. Nicht mehr mich, nicht mehr mein Leben, sondern dein Leben, dein Wille, dein Plan für mein Leben. Was hast du für einen Plan für mein Leben? Es kann schon sein, dass ich weiter arbeiten gehe. Niemand sagt, hör auf zu arbeiten und gehe jetzt evangelisieren. Sagt niemand. Denn der Herr hat ja für jeden Einzelnen einen anderen Plan. Manche sollen arbeiten gehen und in der Arbeit evangelisieren. Oder. Jeder hat einen eigenen Plan von Gott bekommen. Das Wichtige ist nur zu sagen, Herr, dein Plan, nicht mein Plan. Nicht kompromissbereit sein und sagen, weißt du, Herr, ich habe hier ein paar Ausfahrten in meinem Plan, da kann ich dich gut einbauen. Nein, zu sagen, Herr, so wie du willst. Mein Plan ist echt gut gewesen. Aber den schmeiße ich jetzt weg und ich laufe deinen Plan. Okay? Das ist das, was es heißt, das eigene Leben wegzuwerfen und das Leben für Jesus Christus, sein Leben in uns zu leben. Amen? Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt der Herr. Ein einziges. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Amen? Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Die Bibel sagt auch, und das ist mein letzter Vers, damit wir zum Ende kommen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat so viel mehr aufgegeben als wir. Wir können gar nicht so viel aufgeben. Der allmächtige Gott, der schon oben im Himmel war auf seinem Thron, hat alles aufgegeben, ist als Baby auf die Welt gekommen, um geschlagen, misshandelt, verprügelt zu werden, verspottet zu werden. Jemand, der nur Ehre gebührt, die wir anbeten, heilig, heilig bist du, Herr, hat alles aufgegeben, diese Herrlichkeit so gesagt, um als Mensch auf die Welt zu kommen. Er hätte die ganze Zeit die Engel rufen können. Er hätte alles abwenden können. Er hatte die Macht dazu und hat gesagt, nein, ich tue das nämlich für jemand. Ich tue es für euch alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und weißt du, Gott liebt dich und Gott liebt mich und er liebt uns alle und er hat einen wunderbaren Plan für unser Leben. Und darauf sollten wir uns einlassen. Und wenn du diese Liebe noch nicht kennst, dann sage ich dir, lass keinen weiteren Tag verstreichen ohne diese Liebe, denn ein Leben ist leer ohne Liebe. Und Gottes Liebe ist so viel größer als jede andere Liebe, die ein Partner oder sonst irgendjemand geben könnte. An Gott kannst du alle Erwartungen der Welt haben. Er wird dich nicht enttäuschen. Amen. Deswegen möchte ich kurz die Gelegenheit noch geben, dass wir nochmal ganz bewusst den Herrn hingeben. Entweder zum ersten Mal oder wiederholt, dass wir sagen, Herr, du bist mein Gott. Ich will mein Leben nicht mehr leben, sondern ich will dein Leben in mein Leben leben. Amen. Steht mal bitte mit mir auf und lasst uns gemeinsam den Herrn einladen in unser Herz. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade, Herr. Wir kommen vor dich und bitten dich, Herr, komm du in unser Herz. Reinige du uns, Herr. Befreie uns von allem, was uns bindet. Mach uns rein, Herr. Halleluja, Vater. Ich werde ein Gebet sprechen und ihr könnt es einfach laut von ganzem Herzen nachsprechen. Und das ist kein Zauberspruch, es ist einfach eine Einladung, dass der Heilige Geist in dir kommt und du wirklich seine Liebe ab diesem Augenblick empfängst und bewusst in dieser Liebe auch leben kannst und das auch tust. Denn das ist einfach nur, Liebe ist eine Entscheidung, wisst ihr? Liebe entsteht nicht zufällig, Liebe ist eine bewusste Entscheidung. Amen. Lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Herz. Vergib mir all meine Schuld. Reinige mich von aller Sünde. Führe und leite du mich, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Herr, ich möchte jeden Tag für dich leben. Bis zum Ende meines Lebens. Und ich danke dir, Herr, dass du mit mir bist und ich mit dir bin für den Rest meines Lebens. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und wenn du das gesprochen hast, aus ganzem Herzen, vertraue auf Gott, dass er was Neues in dein Leben tut, dass er einen neuen Plan in dein Leben setzt und du dich einfach darauf einlassen kannst. Hab keine Angst zu fallen. Du kannst nicht fallen bei Gott. Kannst du nicht. Das ist unmöglich. Und wenn es schlimm aussieht, dann sieht es halt so aus. Es ist es aber nicht, denn Gott ist mit dir. Er ist größer als jeder Umstand in deinem ganzen Leben. Amen. Denke immer an den anderen Menschen zuerst. Immer. Versuche darin zu wandeln, zu leben, zu sein. Denke immer an den Achsen. Immer an den anderen. Ich sage nicht, verkaufe alles, was du hast. Let's go auf die Straße und mal gucken, was der Herr vorhat. Frage den Herrn. Okay, wir müssen weise sein. Frage den Herrn, was ist dein Plan für mein Leben? Was erwartest du mit meinem Leben zu tun? Und das will ich tun. Amen. Danke fürs Zuhören. Ich habe ein bisschen überzogen. Aber es war schön. Amen.